Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der lange Arm der amerikanischen Steuerbehörden. Schweizer Banken müssen Washington künftig die Daten ihrer US-Kunden liefern. Das FATCA-Abkommen, die Reaktionen und die Folgen, unser Schwerpunkt. Dann der zivile Ungehorsam der Geprellten. In Ägypten demonstrieren Zehntausende gegen Mursi und seine islamistische Verfassung. 98% für die Kanzlerin.
Wahlkampf macht Spaß, man muss nur gewinnen.
Die CDU feiert Angela Merkel und die lobt ihre Regierung als die beste seit der Nachkriegszeit. Und schließlich tolle Bescherung. Der Bund verteilt zum ersten Mal Literaturpreise, gleich 8 aufs Mal.
Dieser Preiswahn, der ist schon etwas ungeheuerlich. Es ist viel und es ist auch zu viel, glaube ich.
Meint die letztjährige Buchpreisträgerin. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. FATCA heißt das Gesetz, mit dem die USA weltweit an die Kontodaten amerikanischer Steuerpflichtiger gelangen wollen. Auch die Schweiz hat jetzt eingelenkt. Sie hat sich mit den USA auf ein FATCA-Abkommen geeinigt. Dominik Meyer.
Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf gab die Neuigkeit heute im Ständerat bekannt. Die Schweiz habe sich gestern in Washington mit den USA geeinigt über FATCA.
Es ist eine Kröte, dieses FATCA, das wir schlucken. Andere Staaten im Übrigen auch, einfach alle, die weiterhin Kundenkontakte haben wollen mit den USA, wo Finanzinstitute Kundenkontakte haben wollen.
Die USA hatten die Schweiz unter Druck gesetzt. Wenn die Schweiz nicht kooperiere, drohten hohe Strafsteuern auf US-Vermögen in der Schweiz und schwere Wettbewerbsnachteile. Nun hat der Bundesrat eingelenkt. Der Vertrag ist paraffiert, also fertig verhandelt. Schweizer Banken müssen künftig die Daten von Kunden, die in den USA steuerpflichtig sind, direkt an die US-Steuerbehörde IRS übermitteln. Die Kunden können zwar ihr Veto einlegen, doch die USA können ihnen auf die Spur kommen via Amtshilfegesuch. Das habe man den USA garantieren müssen, sagt Bundespräsidentin Wittmer-Schlumpf.
Sie können eine Gruppenanfrage stellen gegenüber der Schweiz und wir sind verpflichtet, ihnen entsprechende Auskünfte dann zu erteilen.
Keine Daten liefern müssen Pensionskassen und Versicherungen. Ausgenommen sind auch Banken, die zumindest 98% Geld aus der Schweiz und Europa verwalten. Regionalbanken und kleinere Kantonalbanken zum Beispiel. Wittmer-Schlumpf ist zufrieden.
Kleinere Banken, Finanzinstitute müssen nicht große Anforderungen erfüllen, haben administrativ keinen großen Aufwand. Ich denke, das ist eine sehr gute Regelung.
Die Details dieser Regelung bleiben geheim, bis der Bundesrat den Vertrag unterzeichnet hat. Ab Sommer wird das Parlament das Abkommen behandeln. Auch ein Referendum wird möglich sein. Der Bundesrat möchte das Abkommen Anfang 2014 bereits in Kraft setzen. Diese Frist haben die USA allen Staaten gesetzt. Ursprünglich wollte der Bundesrat den USA bei FATCA erst dann entgegenkommen, wenn es eine Einigung gibt im seit Jahren schwelenden Steuerstreit zwischen den Schweizer Banken und den USA. Die Finanzbranche allerdings wehrte sich gegen diese Verhandlungstaktik aus Furcht vor den US-Sanktionen. Der Bundesrat hat diesen Druck nun also nachgegeben.
Dominik Meyer. Wie sich das FATCA-Abkommen auf die übrigen Steuerbaustellen der Schweiz auswirkt, dazu gleich mehr nach den Nachrichten mit Bettina Studer. Und die beginnen mit der Unzufriedenheit in Ägypten.
Mit Massenprotesten und einem Medienstreik macht die ägyptische Opposition gegen die Islamisierungspläne von Präsident Mursi mobil. Mindestens 11 Zeitungen sind heute nicht erschienen. Stattdessen gehen Journalisten gemeinsam mit vielen anderen Aktivisten auf die Straße. Auf dem zentralen Tahrirplatz in Kairo haben sich am Nachmittag tausende Menschen versammelt und ihren Unmut ausgedrückt. Die Muslimbrüder warnen vor Gewalt. In einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus sollen beim Einschlag einer Granate in ein Schulgebäude 28 Schüler und ein Lehrer getötet worden sein. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur SANA. Das Regime gibt Terroristen die Schuld, eine Formulierung, die für die Aufständischen im Land verwendet wird. Diese haben in den letzten Wochen ihre Angriffe in und um die Hauptstadt verstärkt. Als Folge der unsicheren Lage haben die Vereinten Nationen einen großen Teil ihres Personals aus Damaskus abgezogen. Das Schweizer Parlament empfiehlt die Initiative zur Volkswahl des Bundesrates zur Ablehnung. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat der Initiative der SVP eine deutliche Abfuhr erteilt mit 128 zu 43 Stimmen. Chancenlos blieben auch Minderheitsanträge von Vertretern der SP und der Grünen. Diese machten sich stark für einen direkten Gegenentwurf. Die Initiative zur Volkswahl des Bundesrates war von der SVP nach der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher lanciert und letztes Jahr eingereicht worden. Laut Mehrheit von National- und Ständerat würde die Initiative dazu führen, dass die Bundesratsmitglieder einen Dauerwahlkampf bestreiten müssten, aus Angst vor einer Abwahl durch das Volk. In Schweizer Tourismusgebieten soll das Verbot für Sonntagsarbeit gelockert werden. Der Ständerat hat eine entsprechende Motion gutgeheißen. Er geht davon aus, dass vor allem Einkaufszentren von den Lockerungen profitieren könnten. Denn mittlerweile sei Einkaufen der viertwichtigste Grund für eine Reise in die Schweiz, hieß es seitens der Befürworter. Gegner der Motion, darunter Gewerkschaften, befürchten, dass das Verbot der Sonntagsarbeit nicht nur in klassischen Tourismusgebieten gelockert würde, sondern auch an vielen anderen Standorten von Einkaufszentren. Das Bundesamt für Kultur vergibt erstmals eidgenössische Literaturpreise. Geehrt werden 8 Personen, 4 deutschsprachige, 3 französischsprachige und eine italienischsprachige. Die Namen: Irena Breschner, Arno Kamenisch, Thilo Krause, Matthias Jocke, Marius Daniel Popescu, Katrin Safonov, Frédéric Vondelaire und Massimo Davidi. Die deutschen Christdemokraten haben Bundeskanzlerin Angela Merkel zum 7. Mal zur Parteivorsitzenden gewählt. Merkel erzielte auf dem Bundesparteitag in Hannover das bisher beste Ergebnis. Sie erhielt 97,3% der Stimmen, wie die CDU meldet. Der frühere bosnisch-serbische Milizenführer Milan Lukic bleibt lebenslang in Haft. Seine Strafe wurde vom UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag im Berufungsprozess bestätigt. Lukic wird für den Tod von mehr als 100 bosnischen Muslimen verantwortlich gemacht. Seine Miliz hat im Jahr 1992 in der ostbosnischen Stadt Visegrad alte Frauen und Kinder in Häuser gesperrt und dann Feuer gelegt. Die Menschen verbrannten bei lebendigem Leib. Der Präsident des Internationalen Fußballverbands FIFA reagiert auf den Tod eines Linienrichters in Amsterdam. Der Linienrichter war am Wochenende von mehreren jungen Amateurspielern zusammengeschlagen worden und an schweren Hirnverletzungen gestorben. FIFA-Präsident Sepp Blatter sagte, er sei zutiefst schockiert. Fußball sei ein Spiegel der Gesellschaft und leider zeigten sich im Fußball die gleichen Missstände, unter denen die Gesellschaft leide. Für das kommende Wochenende wurden in den Niederlanden sämtliche Amateurfußballspiele abgesagt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.853 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.978 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.21,32 gehandelt, der Dollar zu 92,75 Rappen. Das Wetter: morgen Mittwoch gibt es immer wieder Schneeschauer, am Nachmittag aber auch längere Aufhellungen bei 2 Grad. Im Süden ist es etwas freundlicher bei 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Kontodaten für die USA. Wir fragen, geht's nun auch vorwärts mit dem Steuerabkommen und weshalb misst die Schweiz beim Informationsaustausch eigentlich mit zweierlei Ellen? Dann die letzte Warnung. Morsi-Gegner geben sich selbstbewusst und sind doch ziemlich ohnmächtig. Abwehrraketen für die Türkei.
It will be purely defensive in nature. It will in no way support a no-fly zone or any offensive operation.
Sie sollen vor allem den Bündnispartner vor syrischen Angriffen schützen, sagt der NATO-Generalsekretär. Der Stolperstein auf dem bilateralen Erfolgsweg. Beim Energieabkommen blockt die EU. Und schließlich Uli Maurer, der Präsident für die Schweiz. Ins Ausland lässt er lieber seinen Vize reisen. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Schweizer Banken sollen künftig die Kontodaten ihrer amerikanischen Kunden direkt an die Steuerbehörden in den USA liefern. So will es das sogenannte FATCA-Abkommen, auf das sich die beiden Regierungen geeinigt haben. Der Druck aus Washington war groß. Ohne die Zustimmung von Bern müssten Schweizer Banken auf dem amerikanischen Markt mit massiven Nachteilen rechnen. Ich bin nun verbunden mit unserem USA-Korrespondenten. Beat Soltermann, Finanzministerin Widmer-Schlumpf spricht einerseits von der Kröte, die die Schweiz hat schlucken müssen. Andererseits aber zeigt sie sich auch zufrieden. Wie ist denn die Stimmung bei der Regierung Obama?
Ja, die Stimmung dürfte eigentlich gut sein. Die Stellungnahme des amerikanischen Finanzministeriums, die versprochen worden ist, ist derzeit noch nicht da. Aber die Paraffierung dieses FATCA-Abkommens mit der Schweiz ist für die USA eine gute Sache und wichtig, denn es zeigt, dass die Umsetzung von FATCA trotz aller Kritik im Ausland, aber auch hier in den USA, möglich ist und voranschreitet.
Ist das denn jetzt der vollautomatische Informationsaustausch, den die USA wollten?
Nicht ganz, aber man muss sagen, fast. Die US-Steuerpflichtigen, und das sind nicht nur US-Bürgerinnen und Bürger, sondern zum Beispiel auch Leute, Ausländer, die in den USA wohnen, diese Steuerpflichtigen können sich zwar weiterhin weigern, dass ihre Daten an die USA geliefert werden, doch dann müssen sie eine Quellensteuer entrichten, die sehr hoch ist, und da lohnt es sich dann fast nicht, Nein zu sagen. Deshalb kann man sehr gut von einem faktischen, automatischen Informationsaustausch sprechen.
Die USA, das ist ein mächtiger Partner. Niemand will sich so richtig mit ihm anlegen und manche machen eben so die Faust im Sack. Aber was bekommt eigentlich denn die Schweiz im Gegenzug? Sie hat ja keinen Zugriff auf die US-Daten.
Ja, sie musste wirklich eine Kröte schlucken, aber diese Kröte ist eben nicht ganz so groß oder fett, wie sie wäre ohne dieses FATCA-Abkommen. Der Schweizer Finanzplatz bekommt eine ganze Reihe von Erleichterungen, die es ohne Abkommen nicht gegeben hätte. Diverse Versicherungen zum Beispiel sind vom Anwendungsbereich ausgenommen, gewisse Lokalbanken ebenfalls. Alles in allem heißt das weniger Aufwand und damit auch weniger Kosten für den Finanzplatz Schweiz. FATCA ganz vermeiden. Dieses Husarenstück wäre der Schweiz auch im besten Fall nicht geglückt. Das FATCA-Gesetz ist und war beschlossene Sache und ist eine direkte Folge des UBS-Skandals in den USA. Was die Schweiz nun bekommt, ist nur aber immerhin ein FATCA-Light.
FATCA ist in der Schweiz also so gut wie durch. Es muss noch ins Parlament natürlich. Gibt es damit nun endlich auch den nötigen Schwung für das hängige Doppelbesteuerungsabkommen?
Das erhofft sich natürlich die Schweizer Seite, und die Genehmigung des Doppelbesteuerungsabkommens durch den US-Senat macht für die USA nun noch mehr Sinn, denn nur mit dem FATCA-Abkommen und dem neuen Doppelbesteuerungsabkommen können die USA künftig Gruppenanfragen stellen und so prüfen, ob auch wirklich alle Schweizer Banken die richtigen Informationen liefern und ob auch alle US-Steuerpflichtigen ihre Steuererklärung korrekt ausfüllen.
Wenn wir schon dabei sind, sprechen wir doch noch vom Globaldeal für die Schweizer Banken. Da geht's ja auch nicht richtig vorwärts. Wie steht's denn damit?
Ja, das ist derzeit das vielleicht am besten gehütete Geheimnis von Washington. Die US-Seite, die schweigt, die Schweizer Seite gibt sich optimistisch. Im Gegensatz zu früher legt sie sich aber nicht mehr auf ein Abschlussdatum fest. Die Verhandlungen sollen dem Vernehmen nach auch deshalb harzig verlaufen, weil beide Seiten unterschiedliche Forderungen haben, die man nicht mit einem einfachen Kompromiss unter einen Hut bringen kann. Die Schweiz will die Verfehlungen der Vergangenheit mit einer Geldsumme aus der Welt schaffen. Die USA wollen nochmals sehr viele Daten von Bankkunden.
Das Thema bleibt uns also erhalten. Herzlichen Dank für diese Auskünfte, Beat Soltermann aus Washington. Dass der Bundesrat dem Abkommen mit den USA zustimmt, hat in der Schweiz deutliche Reaktionen ausgelöst. Viele Politiker sind überzeugt davon, dass die Schweiz beim Austausch von Bankdaten nun auch anderen Ländern stärker entgegenkommen muss. Oliver Washington.
Bis anhin war das ein Tabu, dass Schweizer Banken einem anderen Staat automatisch Daten ihrer Kunden liefern. Doch nun sagt beispielsweise CVP-Ständerat Pirmin Bischoff:
Was die entsprechenden amerikanischen Kunden betrifft, kommt FATCA in die Nähe des automatischen Austauschs. Einfach einseitig. Es geht also nur Schweiz Richtung USA, weil die Schweiz auf das Gegenrecht verzichtet hat.
Und trotzdem ist neben CVP-Mann Pirmin Bischoff auch FDP-Präsident Philipp Müller erfreut.
Unser Finanzplatz ist darauf angewiesen, dass er dieses FATCA-Abkommen hat, weil ansonsten sind wir ausgeschlossen vom US-Markt, aber auch ausgeschlossen von all jenen Staaten, die FATCA unterzeichnet haben.
Alles bestens als auf bürgerlicher Seite? Keineswegs. Peter Spuhler, ehemaliger UBS-Verwaltungsrat und SVP-Nationalrat, kritisiert, wenn die Schweiz Ja sage zu einem sehr weitgehenden Informationsaustausch, würden bald auch andere Länder das Gleiche fordern. Und die Schweiz werde diese Forderungen nicht mehr zurückweisen können.
Von mir aus gesehen wäre es auch wichtig, dass man die Länder gleich behandelt. Also das kann nicht sein, dass man den Amerikanern mehr Daten liefert als den Deutschen, weil da hat man dauernd irgendwo einen offenen Frontabschnitt. Da werden wir nie Ruhe kriegen in unserem Land. Und ich denke, es wäre sehr wichtig, dass wir wieder mal für unser Finanzsystem und auch für unsere Bürger Rechtssicherheit haben. Wo geht die Reise hin?
Eine bemerkenswerte Aussage eines bürgerlichen Politikers. Und Peter Spuhler steht nicht alleine da. Da ist beispielsweise auch der Fraktionschef der BDP, der Partei von Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf, Hans-Jörg Hassler.
Es würde mich nicht überraschen, wenn jetzt gerade Deutschland zum Beispiel auch käme, statt dem Steuerabkommen halt eine solche Lösung bevorzugen würde. Dass wir dieser Druck wird kommen, das vermute ich, dass dieser ein solcher Druck kommen könnte. Und da gilt es wieder, das neu anzuschauen, neu auszuhandeln.
Die deutschen Sozialdemokraten haben bei einem Nein zum umstrittenen Abkommen denn auch bereits neue Verhandlungen gefordert. Evelyn Widmer-Schlumpf hat dies kategorisch abgelehnt, aber Hassler spricht explizit von Aushandeln und sagt weiter:
Diese Diskussion wird weitergehen, da müssen wir uns nichts vormachen. Da gibt es auch größere Zusammenhänge zu betrachten. Es geht ja nicht nur um diesen Datenaustausch, es geht um die wirtschaftliche Verknüpfung der Schweiz, besonders auch mit unseren Nachbarländern. Niemand vom Werkblatt Schweiz und auch vom Finanzblatt Schweiz ist daran interessiert, mit Deutschland nicht geordnete Verhältnisse zu haben.
Die Schweiz müsse in grösseren Zusammenhängen denken und etwas versteckt deutet auch Philipp Müller an, dass gemäss FATCA-Abkommen die Schweiz auch mit anderen Ländern einen weitergehenden Informationsaustausch aushandeln könnte. Voraussetzung sei, dass die Schweizer Banken dafür Zugang zum jeweiligen Markt erhalten würden.
Wenn andere Länder uns einen Zugang gewähren, dann ist das ein Austausch gegenseitiger Interessen und dann kann man darüber reden.
Die SP fordert schon lange, die Schweiz soll zum automatischen Informationsaustausch übergehen, dafür aber Gegenforderungen stellen. Das FATCA-Abkommen bringt nun hörbar Dynamik in diese Diskussion.
In 12 Tagen will Ägyptens Präsident Mursi über die neue Verfassung abstimmen lassen, obwohl die säkulären Kräfte dagegen protestieren. Für heute rief die Opposition zu einem Tag der letzten Warnung auf. Mehrere Zeitungen erschienen nicht, tausende Gegner Mursis versammelten sich auf dem Tahrirplatz im Zentrum Kairos. Von dort Philipp Scholkmann.
Erhall, erhall, skandiert die Menge, verschwinde, verschwinde. Auch die Zeltstadt ist zurück, wie zu Zeiten des Volksaufstands vor bald 2 Jahren, als Staatschef Hosni Mubarak hier mit zähem Protest in die Knie gezwungen wurde. Erhall, erhall, verschwinde. Doch diesmal ist nicht Mubarak gemeint, sondern der erste demokratisch gewählte Präsident Ägyptens, Mohamed Mursi. Noch kein halbes Jahr im Amt und schon zur Hassfigur geworden der Tausenden, die sich hier versammeln. Doch warum nicht einfach warten bis zu den nächsten Wahlen und Mursi und die Muslimbrüder dann abstrafen? Immerhin ist Ägypten jetzt eine Demokratie. Wenn Mursis Verfassung angenommen wird, wird die Amtszeit des Präsidenten auf 2x4 Jahre begrenzt. Das ist nicht umstritten. Doch das ist nicht der Punkt, sagt Safar, die Anwältin, eine Veteranin der Tahrir-Proteste. Sie hat im Sommer nicht Mursi gewählt, aber sagt, sie sei froh gewesen, dass der Muslimbruder Präsident wurde und nicht Ahmed Shafiq, der Vertreter des alten Regimes. Doch das scheint ewig her. Ein Mann wie der Islamist Mursi, der per Federstrich sich über alle anderen Instanzen stelle, die Justiz aushebele und das Land spalte mit einer Verfassung, die nur von den Seinen getragen werde. Ein solcher Mann sei als Präsident nicht länger tragbar, sagt die Anwältin. Traurig, aber wir sind am Nullpunkt nach den 2 Jahren. Es braucht offenbar mehr Zeit, um eine Revolution zu Ende zu führen, sagt Safar. Längst nicht ganz Ägypten ist auf der Seite der Demokratieaktivisten und ihrer vielen, häufig zerstrittenen und von Flügelkämpfen und persönlichen Eitelkeiten geschwächten Kleinparteien. Darüber machen sich hier die wenigsten Illusionen. Die Familientraditionen und die Religion, die die Muslimbrüder als schützenswürdig in die Verfassung aufnehmen wollen, die sind vielen hier im Land ein kostbares Gut. Außerdem sind die Muslimbrüder berühmt für ihre exzellente Organisationskraft. Durchaus denkbar, dass sie ihre Anhänger mobilisieren können und die umstrittene neue Verfassung Ende nächster Woche vom Volk angenommen wird. Es wäre eine Katastrophe, sagt Khalid, der zum ersten Mal überhaupt an einer Tahrir-Demo dabei ist.
Mubarak is trying to steal our life. So Ikhwan would steal the life and the religion too.
Mubarak versuchte unser Leben zu stehlen. Mursi stiehlt uns das Leben und die Religion, sagt Khalid. Ägypten für alle Ägypter steht auf dem großen Transparent. Auf der Bühne spricht ein Scheich der Azhar-Universität, dieser wichtigen Lehrinstanz für den sunnitischen Islam. Er schrammt gerade noch daran vorbei, die Muslimbrüder, die sich so fromm geben, als Ungläubige zu beschimpfen. Lasst euch nicht blenden von diesen Leuten, die von Gerechtigkeit sprechen, aber den Spaltpilz in die Gesellschaft treiben. Zwischen Muslimen und Christen, aber auch zwischen Muslimen und Muslimen, sagt er. Doch wenn sie glauben in ihrem Machthunger, sie könnten Ägypten schlucken, so täuschen sie sich. Ägypten ist ein zu großer Brocken für sie, sagt der Scheich. Die bunte Menge auf dem Tahrir ist entschlossen weiterzukämpfen, auch mit zivilem Ungehorsam, was immer das heißt. Und die Opposition hat sich plötzlich doch auf eine gemeinsame Plattform einigen können, mit dem Ziel, diese Verfassung noch zu verhindern. Der Termin für die Abstimmung aber ist festgesetzt und Mursi wird nicht davon abrücken. Was also tun? Kämpfen und hoffen, sagt Khalid. Hier in Ägypten ist alles möglich.
Who can think that Mubarak can go? Who knows?
Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass Mubarak plötzlich verschwinden würde?
Das war ein Bericht vom Tahrirplatz in Kairo von Philipp Scholkmann. Die NATO gibt grünes Licht. Sie will Abwehrraketen in die Türkei verlegen. Die Patriots sollen verhindern, dass mit Chemiewaffen bestückte Raketen aus Syrien auf türkisches Territorium aufschlagen könnten. In den vergangenen Monaten war es im türkisch-syrischen Grenzgebiet verschiedentlich zu syrischen Übergriffen gekommen. Ich habe Fredrik Steige gefragt, geht es der Türkei wirklich in erster Linie darum, ihre Bevölkerung vor syrischen Irrläufern zu schützen?
In erster Linie geht es der Türkei sicher darum. Die Türkei ist ja in den vergangenen Monaten mehrfach angegriffen worden und die türkische Regierung steht deswegen durchaus unter einem gewissen Druck der Bevölkerung, etwas zu tun. Und sie bittet nun um die Unterstützung des Bündnisses. Das scheint mir durchaus plausibel. Sie hofft wahrscheinlich auch auf eine abschreckende Wirkung durch diese Präsenz der NATO in der Türkei auf das syrische Regime. Aber ich denke, dass die Türkei zugleich natürlich auch möchte, dass die NATO zumindest jetzt mal den Fuß im Land hat, falls die Situation, was ja durchaus sein kann, weiter eskaliert. Aber zumindest bisher hat die türkische Regierung relativ zurückhaltend reagiert und nicht eine große Ambition erkennen lassen, wirklich offensiv gegen Syrien und das Regime dort tätig zu werden.
Die Türkei möchte schon lange eine Flugverbotszone an der syrischen Grenze. Dort sind ja mittlerweile auch schon über 100.000 Flüchtlinge. Mit Hilfe der Patriots könnte die Regierung Erdogan diesen Plan umsetzen.
Technisch oder militärisch wäre das absolut möglich. Die Patriots haben ja eine Reichweite von etwa 70 Kilometern. Mit ihnen kann man Raketen abschießen, Marschflugkörper, aber man kann auch Flugzeuge und Kampfhubschrauber abschießen. Also so ließe sich durchaus eine Flugverbotszone, oder die Türkei spricht von einer Schutzzone für die syrischen Oppositionellen, das ließe sich technisch einrichten. Interessanterweise sind ja diese Raketen, diese Abwehrraketen nicht geeignet, Artillerieangriffe abzuwehren, also genau diese Angriffe, die in der vergangenen Zeit stattfanden. Das ist die militärische Seite. Die politische Seite ist die, und das hat die NATO heute erneut klar gemacht, man will im Moment nicht sich im syrischen Bürgerkrieg militärisch engagieren.
Russland hat sich bis zuletzt gegen die Stationierung der Patriots gewehrt. Handelt Putin da einfach als treuer Verbündeter Syriens oder steckt mehr dahinter?
Er handelt sicher auch als treuer Verbündeter Syriens, denn das ist er, auch wenn Russland das immer abstreitet. Neben dem Iran ist Russland der wichtigste Verbündete des syrischen Regimes. Dazu kommt, dass Russland im Moment klar auf anti-westlichem Kurs ist, alles kritisiert, was vom Westen kommt und natürlich dadurch auch, was von der NATO kommt. Auf der anderen Seite muss man sagen, hundertprozentig Unrecht haben die Russen natürlich nicht, wenn einmal die militärischen Mittel gegeben sind, wenn die Waffensysteme dort sind, ist natürlich der Schritt, sie dann tatsächlich auch zu nutzen, ein ganz klein wenig kleiner, als wenn sie gar nicht vor Ort wären.
Die NATO befürchtet, der syrische Präsident Assad könnte unter Druck chemische Waffen einsetzen. Das sagt auch der US-amerikanische Präsident Obama. Wie realistisch ist dieses Szenario?
Im Moment ist das noch nicht sehr realistisch. Auf der anderen Seite muss man sehen, Assad hat den Kampf gegen seine Opposition Stufe um Stufe eskalieren lassen. Er hat zuerst mit Gewehren auf die Oppositionellen geschossen, ist später mit Panzern gegen sie vorgegangen. Inzwischen setzt er Flugzeuge und Kampfhubschrauber ein. Also völlig auszuschließen, dass er irgendwann auch Raketen einsetzt und chemische Waffen, ist das nicht. Er wird das allerdings wahrscheinlich erst dann tun, wenn ihm das Wasser wirklich bis zum Hals steht. Denn er weiß natürlich, dass er mit dem Einsatz von C-Waffen eine Art rote Linie überschritte, es wäre eine Verzweiflungstat, denn dann könnte die NATO wohl kaum weiter tatenlos zusehen und nicht eingreifen im syrischen Konflikt.
Einschätzungen von Fredrik Steiger, unserem Fachmann für internationale Sicherheitsfragen. In Deutschland stellen die Parteien die Weichen für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Die Grünen und die Piraten haben ihre Parteitage bereits absolviert. Die SPD kürt ihren Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück am nächsten Sonntag. Und heute scharte sich die CDU in Hannover hinter ihre ach so starke Angela Merkel. Sie und ihre Partei stehen in Umfragen zurzeit nämlich blendend da. Und trotzdem ist die CDU zutiefst verunsichert. Kasper Selk aus Hannover.
Der CDU geht es sehr gut für eine Partei, die schon seit 7 Jahren regiert. Und diese Partei sagt auch, wem sie dafür dankt.
Liebe Angela Merkel, wir sagen Dank und wir stehen wie eine Eins hinter dir.
Ruft der Gastgeber, der Ministerpräsident Niedersachsens, in den Saal. Minutenlanger Applaus. Rund 38% unterstützen zurzeit laut Umfragen die CDU. Das sind 10% mehr als die SPD, ein sehr großer Vorsprung. Und Angela Merkel ist in Umfragen ohnehin schon seit Jahren mit Abstand die Nummer 1 unter den deutschen Politikern. Sie selber ist auch nicht wirklich bescheiden, wenn es um die Bilanz der letzten Jahre geht.
Die von uns geführte christlich-liberale Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung.
Wenn man wie Merkel auf die Wirtschaftszahlen schaut, kann man das so sehen. Tiefste Arbeitslosigkeit, stärkste, gesundeste Volkswirtschaft in der EU, alle beneiden Deutschland. Nur ist diese christlich-liberale Bundesregierung seit Jahren auch dabei, sich zu streiten. Fast bei jedem Thema, von der Euro-Rettung über die Sozialpolitik bis zur Bildungspolitik, hat man Meinungsverschiedenheiten. Und die trägt man auch ständig öffentlich aus. Und jetzt riskiert die CDU auch noch, trotz guter Werte, die Macht zu verlieren, weil diese Koalitionspartnerin, die FDP, miserable Werte aufweist, an der 5%-Hürde zu scheitern droht. Was Merkel zum verblüffendsten Satz in ihrer Rede verleitete, sie zitierte einen Spruch aus einer Fernsehsatire.
Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen.
Ungläubiges Zögern unter den Delegierten, dann unsicheres Gelächter. Was bringt diese jederzeit loyale Koalitionschefin zu einem solch biblischen Seitenhieb? Die Antwort lautet wohl Verunsicherung. Diese FDP ist seit Jahren ein sehr wackeliger Teil dieser Regierung. Was die CDU-Führung aber ebenso verunsichert, ist die Tatsache, dass man trotz hervorragender Umfragewerte für Partei und Chefin laufend Wahlen verliert. In den letzten 7 Landtagswahlen hat die CDU Anteile verloren. In den Städten ist die CDU chronisch erfolglos. Eben hat man wieder 2 Hochburgen verloren, Stuttgart und Karlsruhe. Was tun? weltoffener werden, urbaner, weiter in die Mitte, sagt Angela Merkel und schafft die Wehrpflicht ab, stimmt Schulreformen zu, die man bisher abgelehnt hatte, setzt sich gegen Atomenergie ein. Am linkesten aber klingt sie heute, wenn sie von den Finanzplätzen redet.
Jedes Finanzmarktprodukt, jeder Finanzplatz und jeder Teilnehmer müssen einer Regulierung unterworfen werden. Und wir haben noch viel zu viele Bereiche der Welt, in denen das nicht der Fall ist.
So positioniert Angela Merkel heute diese ihre Mittepartei CDU. Nur hilft das bei Wahlen offensichtlich nicht. Wenn es um die Entscheidung an der Urne geht, dann wollen die Wähler offenbar doch lieber das Original, rot oder grün. Deswegen forderte ein konservativer Delegierter heute, die CDU solle sozusagen um Gottes Willen ebenfalls wieder zum Original zurückkehren, zu christlichen Werten, gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften, gegen die Abtreibung, gegen eine Familie, in der beide Eltern arbeiten. Dieses Votum wurde ziemlich kurz und trocken abgesagt. Diese Variante CDU steht nicht mehr zur Diskussion. Aber die andere sieht den Positionen einer SPD in vielem halt sehr ähnlich. Hier eigenes Profil zu gewinnen, wird schwierig sein. Und so sprach man sich einfach mal Mut zu, heute in Hannover.
Wahlkampf macht Spaß. Man muss nur gewinnen. Herzlichen Dank.
Sagen wir auch, und der Dank geht an Kasper Selk in Hannover. Es ist 18 Uhr und fast 31 Minuten. Sie hören Echo der Zeit. Und bei uns geht's weiter mit der außenpolitischen Abstinenz des künftigen Bundespräsidenten, den wackeligen Kontakten beim Aushandeln des Energieabkommens mit der EU und dem Geldsegen für Schweizer Dichter und Schriftstellerinnen. Wir Schweizer, wir machen vieles besser. Die selbstbewusste Weltsicht stammt von Ueli Maurer, der morgen zum neuen Bundespräsidenten gekürt wird. Der SVP-Politiker macht von seiner Skepsis gegenüber der EU und internationalen Verträgen ganz generell bekanntlich kein Hehl. Und jetzt soll er die Schweiz im Ausland repräsentieren. Kommt das gut? Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Micheline Calmiret ist als Bundespräsidentin gerne ins Ausland gereist. Auch Bundespräsidentin Doris Leuthard war dem internationalen Parkett keineswegs abgeneigt. Ganz anders jetzt Ueli Maurer, der morgen als erster Zürcher SVP-Vertreter das Bundespräsidium übernimmt. Er, Ueli Maurer, sucht die Treffen mit den Mächtigen in der großen, weiten Welt nicht. Im Gegenteil, wie Schweizer Radio Dieres von Ueli Maurer selbst erfahren hat, die Auslandauftritte überlässt er in seinem Präsidiumsjahr so oft wie möglich Außenminister Didier Burkhalter.
In einem Jahr kann man weder die Schweiz noch die Welt verändern. Und damit geht es ganz pragmatisch darum, die Aufgaben so zu gliedern, wie sie der Schweiz den höchstmöglichen Nutzen bringen. Und wenn wir in den Außenbeziehungen etwas Kontinuität erzielen können, dann macht das Sinn.
Ein Bundespräsident, der lieber im Inland bleibt und die Aufwartung bei ausländischen Staatschefs dem Außenminister überlässt, für Laurent Götschl, Direktor der Friedensstiftung Swiss Peace und langjähriger Berater von SP-Bundesrätin Micheline Calmiret, ist diese ungewöhnliche Strategie keineswegs eine falsche Strategie.
Man hatte ja auch schon die umgekehrte Situation, dass man den Eindruck kriegen konnte als Bürgerinnen und Bürger, alle Bundesräte und Bundesrätinnen würden möglichst gern, möglichst viel unterwegs sein. Und wenn das jetzt eine solche Aufspaltung gibt, dann kann das durchaus effizient sein.
Effizient und vielleicht auch sinnvoll, wie einige hinter vorgehaltener Hand sagen, denn Ueli Maurer, der frühere SVP-Parteipräsident, nimmt auch als Bundesrat oft kein Blatt vor den Mund, zur Freude seiner Anhängerschaft und zum Schrecken vieler anderer. Die Freiheit sei in Gefahr, warnte er erst kürzlich an einer Veranstaltung. Wir Schweizer würden benieden, weil es uns gut gehe, eine seiner Kernaussagen. Im Wochenblatt «Die Zeit» wurde Maurer diesen Sommer noch deutlicher. Er sagte, in der Schweiz wolle niemand mehr, der noch alle Tassen im Schrank habe, in die EU. Das habe heftige Reaktionen ausgelöst, sagt Pierre Teufsen, Zeitchefredaktor der Schweizer Ausgabe.
Es gab verschiedene Anrufe und Mails in einem bisschen verwirrten Ton aus hohen deutschen Politikerkreisen, die mich gefragt haben, wer ist denn das, dieser Ueli Maurer? Was ist das für einer, der sich in einem solch despektierlichen Ton über Europa äußert? Und ich habe dann diesen Menschen erklärt, welcher Partei er kommt und dass dieser Ton auch nicht repräsentativ sei für die Haltung des Gesamtbundesrates.
Maurer irritiert. Er selbst verteidigt seine Wortwahl.
Ich habe bisher immer die Meinung des Bundesrates vertreten, das vielleicht etwas pointierter als die anderen, aber im Grunde genommen genau die gleiche Haltung vertreten wie der Bundesrat.
Kollegial werde er sich auch als Bundespräsident verhalten, verspricht er. Davon ist auch Professor und EU-Kenner Dieter Freiburghaus überzeugt. Das nächste Jahr könnte für die Beziehung Schweiz-Europa entscheidend sein. An eine Verschlechterung der Beziehungen wegen der Präsidentschaft Maurer glaubt Freiburghaus nicht.
Wir haben ja es zu tun mit Fachleuten in der EU, im Rat, in der Kommission. Und die wissen natürlich, dass der Bundespräsident in der Schweiz keine Führungsfunktion hat und dass seine Äußerungen nicht maßgeblich sind für die ganze Regierung. Und im Übrigen haben wir ja jetzt ab 1. Januar haben wir ja die Direktion für europäische Angelegenheiten bei Herrn Burkhalter. Dort sind die Sachen angesiedelt. Also ich glaube, bei Kreisen, die sich auskennen, wird das keine negativen Auswirkungen haben.
Es sei denn, Ueli Maurer würde alle nochmals überraschen. Ein erster Gradmesser, wie Ueli Maurer seine Rolle ausfüllen wird, kommt auf jeden Fall schon bald. Denn im Januar wird Bundespräsident Maurer an der Albis-Gürtli-Tagung der SVP auftreten. Als zweiter Redner neben Christoph Blocher, seines Zeichens Altbundesrat.
Zwanzig Jahre seit dem Nein zum EWR. Es war eine Schlappe für das politische und wirtschaftliche Establishment und es war der Startschuss für die bilateralen Verträge. Diese gelten zwar inzwischen als Erfolgsgeschichte, für neue Abkommen aber ist der Weg sehr steinig geworden. Das zeigen die Bemühungen für ein Energieabkommen mit der EU. Seit 5 Jahren versucht die Schweiz beim Bau neuer Stromnetze, bei Durchleitungsrechten oder dem Marktzugang mitreden zu dürfen. Bisher ohne Erfolg. Caroline Ahn.
5 Jahre Verhandlungen mit einem gemeinsamen Nenner, der Zuversicht. Bundesrat Moritz Leuenberger 2010.
Ursprünglich wollte ich das noch, solange ich im Amt bin, machen. Der Kommissär hat mir soeben zugesagt, dass wir das jetzt immer noch versuchen wollen. Das ist dann noch nicht das fertige Abkommen.
Bundesrätin Doris Leuthard, Anfang 2012.
Wir wollen Resultate. Und deshalb ist für mich das Jahr 2012 auch ein sehr zentrales Jahr, ob es uns gelingt, dieses Stromenergieabkommen tatsächlich abzuschließen.
EU-Energiekommissar Günther Oettinger, Ende 2012.
Wir sind zuversichtlich, dass die Entscheidung über die Mitgliedschaft der Schweiz in der Energiegemeinschaft im nächsten Jahr getroffen werden kann.
Angefangen hat alles klein und übersichtlich mit einem 1,5 Seiten langen Stromabkommen nach dem EWR-Nein. 2007 begannen die Verhandlungen für ein Zusatzprotokoll zum bestehenden Freihandelsabkommen. Walter Steinmann, Direktor des Bundesamtes für Energie, führte die Verhandlungen seit Beginn.
Zuerst wollten wir wirklich nur den Zugang zum Markt Europa für die Ware Strom haben.
Doch in die Verhandlungen wurde immer mehr und mehr gepackt. Fragen zu erneuerbaren Energien, zu Umwelt oder Wettbewerb kamen hinzu.
Für uns ist klar, wir kommen nicht derart rasch vorwärts, wie wir sollten, weil die EU immer weitere Elemente zur Regulierung des Strom- und Energiemarktes in Kraft setzt, die das Verhandeln schwieriger machen, weil man das auch wieder berücksichtigen muss.
Aus dem Stromabkommen wurde ein Energieabkommen, sehr zum Missfallen der Stromwirtschaft. Diese wollte ein möglichst schlankes Abkommen, um den Markt und die Durchleitungen zu regeln. Kurt Rohrbach, Präsident des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE.
Ich glaube, die bisherige Entwicklung hat gezeigt, dass wir mit dieser Einschätzung nicht so schlecht lagen. Es ist schwierig genug, all diese Fragen zu klären.
Doch die Rechnung ist ohne Wirt nicht möglich. Die EU wollte mehr. Heute sind immerhin die wichtigsten inhaltlichen Fragen geklärt. Doch die EU hat die Schweiz vor eine neue Hürde gestellt. Sie will keine bilateralen Abkommen mehr, bevor nicht die institutionellen Fragen zwischen der Schweiz und der EU geklärt sind. Das heißt beispielsweise, welches Recht automatisch übernommen werden muss oder welche Gerichte in einem Streitfall entscheiden. Der Bundesrat hat nun das Energieabkommen zum Musterbeispiel erklärt, um die institutionellen Fragen in der Praxis einmal durchzuspielen. Ob die EU dies akzeptiert, ist noch unklar. Klar ist, der Preis für diese langjährigen Verhandlungen ist hoch. Sowohl der BFE-Direktor wie der VSE-Präsident schauen etwas wehmütig auf die Zeit zurück, als die Schweiz eine führende Position im europäischen Strommarkt innehatte. Denn die Schweiz war es, welche die Organisation der europäischen Netzbetreiber gründete.
Wir waren mal im Zentrum,
sagt Walter Steinmann, und Kurt Rohrbach fügt an:
Jetzt müssen wir dem nachrennen und dafür kämpfen, dass wir zu dem Markt, den wir aufgebaut haben, noch etwas zu sagen haben.
Wäre die Schweiz im EWR, so die Vermutung, wäre sie vielleicht weniger ins Abseits geraten. Walter Steinmann macht den Vergleich mit Norwegen.
Sie sind bei allen Gremien, das heißt problemlos bei den Übertragungsnetzbetreibern, bei den Regulatoren, voll und ganz dabei, können sich einbringen und haben von dem her eigentlich auch die Gestaltungsmöglichkeit.
Doch die Schweiz ringt weiter um ihre Mitsprache. Was bleibt, ist die Zuversicht. Mehr oder weniger. Walter Steinmann.
Es ist nicht so, dass da etwas blockiert ist. Wir haben nächste Woche Gespräche auf technischer Ebene.
Kurt Rohrbach.
Wir sind sozusagen dazu verdammt, Lösungen zu finden.
Kurt Rohrbach in einem Beitrag von Caroline Ahn. Gleich 8 eidgenössische Literaturpreise hat das Bundesamt für Kultur heute verliehen. Zum ersten Mal, denn das neue Kulturfördergesetz verpflichtet den Bund, auch in der Literatur herausragende Leistungen zu honorieren. 8 Preise in 8 Autorinnen aus der deutschen, französischen und italienischen Schweiz. Sind das nicht etwas gar viele Ausgezeichnete? Kulturredaktorin Karin Salm.
Für den ersten eidgenössischen Literaturwettbewerb haben 236 Autorinnen und Autoren ein Buch eingereicht, das 2012 publiziert wurde. Die 9-köpfige Jury hat geprüft und schüttet nun das Füllhorn aus über die Schweizer Literaturszene mit gleich 8 Preisen. 8 Preise, die eidgenössisch gerecht verteilt werden, an 4 Autoren der Deutschschweiz, an 3 der Romandie und einen Schriftsteller im Tessin. Und auch sonst ist alles austariert. Die Hälfte der Autoren sind Wahlschweizer und die Lyrik ist mit 3 Auszeichnungen sehr gut vertreten. Ist so viel Proporz wirklich nötig? Ja, sagt der Jurypräsident Dominik Müller.
Ich bin eigentlich durchaus der Meinung, dass Proporz etwas Gutes ist und vielleicht sogar in der Schweiz etwas Friedensstiftendes.
Die 8 ausgezeichneten Autorinnen und Autoren erhalten nicht nur je 25.000 Franken Preisgeld. Sie werden nun bis zu den Solothurner Literaturtagen im Mai auf eine intensive Lesetour kreuz und quer durch die Schweiz geschickt. Von solchen Lesetouren weiß zum Beispiel Melinda Nadia Boni ein Lied zu singen. Vor 2 Jahren wurde sie gleich mit dem Deutschen und dem Schweizer Buchpreis des Buchhändler- und Verlegerverbandes ausgezeichnet. Melinda Nadia Boni erinnert sich an den Rummel, an die Interviews, die Auftritte und Diskussionen. Beinahe ein Jahr lang kam Melinda Nadia Boni gar nicht zum literarischen Schreiben. Darum sind ihr Preise bei aller Freude heute auch etwas suspekt. Vor lauter Preiswahn würden wirklich gute Texte von Autorinnen und Autoren schlicht vergessen.
Diese Schere, glaube ich, von einerseits diese unglaublichen Preistumulte, würde ich jetzt mal sagen, und andererseits dieses Vergessengehen auch von sehr guter Literatur, das ist für mich ein brennendes Thema.
Und darum begrüßt sie es, dass das Bundesamt für Kultur nicht nur einen einzigen Literaturpreis vergibt, sondern mit 8 Preisen immerhin eine Vielfalt berücksichtigt. Ganz anders sieht es Dirk Feinger, Leiter des Verlages Nagel und Kimche und Vizepräsident des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbandes. 8 Preise seien zu viel. Je mehr Namen, desto weniger Aufmerksamkeit bleibt für den einzelnen Autor. Darum hat der Buchhändler- und Verlegerverband vor 5 Jahren den Schweizer Buchpreis kreiert. Ein Preis, der an einen Autor und sein Buch geht, samt Medienrummel.
Ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass eben die beste Förderung von Autoren dadurch geschieht, dass man nicht einfach ihnen einen Preis gibt direkt, sondern dass man die Wahrnehmung ihres Werkes fördert.
Wahrnehmung misst Dirk Feinger auch ganz konkret an den Verkaufszahlen. Das Buch «Jakob beschließt zu lieben» von Katalin Dorian Florescu, dem letztjährigen Buchpreisträger, wurde 2011 stolze 50.000 Mal verkauft. Der Schweizer Buchpreis ist zu einem Medien- und Marketing-Ereignis geworden. So verkaufsfördernd werden die eidgenössischen Literaturpreise nie, sagt Dominik Müller, Präsident der Jury des eidgenössischen Literaturpreises.
Das ist möglicherweise ein bisschen bedauerlich. Auf der anderen Seite können wir sagen, diese Zuspitzung ist ja eben auch ein bisschen eine Zumutung. Heißt das nicht einfach auch nur, dass mehr Leute einfach das gleiche Buch lesen? Werden wirklich mehr Bücher dann gekauft durch dieses mediale Ereignis?
Seit heute ist die Schweiz also um einige Kulturpreise reicher, so will es das Kulturfördergesetz. Ein kulturpolitischer Paradigmenwechsel ist angesagt. Das Bundesamt für Kultur soll in Zukunft die Kulturförderung vermehrt auch glamourös auf roten Teppichen und mit Güppli betreiben.
Karin Salm. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.